Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen zur Plattform Radio Free FM. Mein Name ist Michael Trost und das ist die Plattform, wie immer, 16 bis 17 Uhr, Montag bis Donnerstag, hier auf diesem Sendeplatz bei Radio Free FM auf der 102,6. Und unser Thema ist heute ein Ulmer Thema, Ulmer Radio, Ulmer Sender. Auch mal wieder hier ein bisschen geschichtliches Thema, was wir heute beleuchten wollen. Es geht um ein Buch, in dem es die Erinnerung vieler älterer Ulmer geht. Und in diesem Besuch wurde eben nachgezeichnet oder wurde eben genau an diese Erinnerung festgehalten an die Zeit des Kriegsendes und der Nachkriegszeit in Ulm. Darüber sprechen wir, da wollten wir eigentlich heute mit mehreren Gästen sprechen. Einer ist schon da, die anderen hoffen wir noch, dass sie noch kommen. Bei mir im Stuhl ist auf jeden Fall Ulrich Semmler vom Stadtarchiv, stellvertretender Leiter des Stadtarchivs. Glaube ich, stellvertretend, das ist richtig, gern. Ja, das sein könnte es inzwischen schon aufgerückt werden. Nein, das ist nicht. Also, auf jeden Fall kompetent in Sachen Ulm, Archiv und also, ich glaube, es gibt in Ulm kaum jemand, Herr Semmler, der besser weiß als Sie. Herzlich willkommen bei uns in der Plattform. Es freut mich, dass Sie da sind und wir heute eine gemeinsame Stunde dann zusammen über dieses Thema sprechen können. Wir machen es wie immer kurze Vorstellrunde, Herr Semmler, damit die Hörer auch ein bisschen besser Bescheid wissen über Sie.
Danke, ja, für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf. Stadtgeschichte ist meine Ambition. Und ich bin seit 1988 hier in Ulm am Haus der Stadtgeschichte, Stadtarchiv, und befasse mich insbesondere mit dem Thema Neuzeit und dann auch der Phase des Dritten Reiches und natürlich auch mit der Kriegszeit.
Ja, persönlich haben Sie bestimmt mal Geschichte oder Politik oder irgendwie Archiv irgendwie in der Richtung dann auch was studiert? Oder was braucht man als quasi Vorbildung, um dann als Stadtarchivar und Bewahrer der Geschichte der Stadt Ulm dann tätig zu werden?
Also ich habe zunächst Geschichte studiert, bin aber dann gewechselt an die Fachhochschule für Archivwesen, bin dann in München ausgebildet worden an dieser Fachhochschule. Als Archivar, ich bin Diplom-Archivar, bin seit 1988 hier in Ulm am Stadtarchiv beschäftigt, habe dann das Sachgebiet für die Neuzeit übernommen und dann später die stellvertretende Leitung des Hauses und befasse ich mich mit Gedenkarbeit, auch im Rahmen des Arbeitskreises 27. Januar. Wir machen sehr viel Schulungen, auch für Stadtführer und dergleichen, und schauen, dass man einfach die Geschichte der Stadt und die Erkenntnisse insbesondere, die aus dieser Geschichte zu ziehen sind, dass man die in die Breite streuen. Also im weiteren Sinn ist es historisch-politische Bildung, und da versuchen wir das über Publikationen, über Ausstellungen, über Führungen und über Vortragsveranstaltungen einfach ein historisches Bewusstsein zu schärfen, was in der heutigen Zeit sehr, sehr wichtig ist, weil wir zwar ein ganz, ganz, ganz hervorragendes Grundgesetz haben, aber über dessen Inhalt und dessen Wertigkeit dann immer wieder auch dasselbe in die Diskussion gerät, was ich für schade finde. Denn man sollte immer so ein bisschen eine Differenzierung treffen können zwischen der aktuellen Tagespolitik und den Strukturen, die das Grundgesetz ganz hervorragend vorgibt. Es ist die Tage 75 Jahre alt geworden, hat eine ganz hervorragende, eine hochkarätige Veranstaltung im Stadthaus dazu gegeben, die leider nicht sehr gut besucht war, aber sie war vom Inhalt her ganz unermesslich gut, muss man wirklich sagen. Und hätte da gewünscht, dass der Saal am Bersten voll ist, um diese Information einfach mitzugeben, mitzubekommen.
Gibt es das daraus für alle diejenigen, die jetzt sagen, sehr schade, irgendwie auch vielleicht eine Dokumentation oder irgendwas, dass man es vielleicht auf Video oder auf Ton irgendwie nachhören kann, wenn es doch so, sagen wir mal, auch gut war und vielleicht auch im Sinne einfach des Demokratieverständnisses und auch vielleicht der von Nachwachsende irgendwie auch bewahrt sein sollte. Gibt es da irgendwie was, eine Aufzeichnung oder in irgendeiner Form?
Also eine Aufzeichnung gibt es nicht, aber es ist eine Reihe, die die Landeszentrale für politische Bildung durchführt. Ja. Ingo Espenschied, bekannter Name, hat also Politikjournalist, hat den Vortrag gestaltet. Einführend hat unser Oberbürgermeister eine ganz hervorragende Rede dazu noch gehalten. Mhm. Und der Ingo Espenschied, der hat eben dann auch diese Differenzierung zwischen aktueller Tagespolitik und den Strukturen, die wirklich wegweisend sind. Inzwischen ist das Grundgesetz, unser Grundgesetz, eine der ältesten Verfassungen auf diesem Erdball.
Tatsächlich?
Kann ich gar nicht vorstellen.
Oh,
nach 75
ja.
Jahren. Aha. Und es hat aber in vieler Hinsicht Vorbildcharakter für andere Verfassungen gehabt von anderen Ländern, die also da sehr viel für sich herausgezogen haben. Und das ist ja schon sehr aussagekräftig, was die Güte unserer Verfassung betrifft.
Das heißt, ich hätte jetzt gedacht, dass vielleicht die englische oder amerikanische Verfassung oder französisch irgendwie an der Stelle vielleicht noch deutlich älter wäre.
Sie sind deutlich älter, ja.
Ja.
Aber es ist eine der ältesten.
Also eine, okay.
Nicht die älteste, sondern eine. Also trotz des jungen Jahres, der 75 Jahre ist ein überschaubarer Zeitraum, war ich doch erstaunt zu hören, dass es doch schon inzwischen eine wenn die Altehrwürdige sagt, dann klingt es ja schon ein bisschen despektierlich. So soll es nicht klingen. Eine wegweisende Konstitution ist, die wirklich überregional sehr, sehr wertgeschätzt wird. Und ich finde es sehr wichtig, dass eben auch dieses Grundgesetz immer wieder hier auch in der Bundesrepublik transportiert wird. Nicht nur die Würde des Menschen ist unantastbar, was natürlich ein ganz, 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 ganz wichtiges, sondern auch Meinungsfreiheit und so weiter und was eben alles dazugehört. Also das sind eins zu eins die Erfahrungen aus der Diktatur hineingeflossen und umgesetzt worden. Da haben die Väter des und Mütter des Grundgesetzes, waren vier Frauen dabei, wirklich ganz hervorragende Arbeit geleistet innerhalb eines überschaubaren Zeitraums. Und da muss man wirklich sagen, dass die traumatische Phase damals sehr zeitnah und effektiv aufgearbeitet worden ist. Und nicht zuletzt haben wir ja uns aufgrund dieser Erkenntnisgewinns, der natürlich auf Leid und Schmerz basiert, haben wir in der Folgezeit eine sehr prosperierende, friedliche Phase gehabt, die eigentlich keine Generation vor uns in diesem Maße hatte.
Ja. Ich glaube, das ist so, was auch immer wieder angesprochen wird. Es gab noch kein Jahrhundert, keine Epoche, in der länger kontinuierlich ein Frieden geherrscht hat, als wie es momentan eben seit 1945 bis nun nächstes Jahr 2025, kann man ausrechnen, sind wir bei 80 Jahren. Und in allen Epochen davor gab es irgendwie kriegerische Auseinandersetzungen. Ja. Gucken wir hier zurück, vom Ersten Weltkrieg, natürlich vom Zweiten, der Erste Weltkrieg, 1914 bis 18, dann deutsch-französischer Konflikt, 1871, glaube ich, rum. Ja. Und dann, alles weitere
Napoleonische
Kriege, genau, ja. Anfang 1900.
Du wirst dann mit der Auflistung der kriegerischen Ereignisse auch hier in Süddeutschland. Das war eine unablässige Kette.
Ja, insofern leben wir, könnte man fast sagen, in außergewöhnlich ruhigen, friedlichen Zeiten. Ja. Aber ich glaube, die Message, die wir da auch schon ein bisschen zum Ausdruck bringen wollen, ist, das ist eben nicht selbstverständlich. Und es gilt, das auch zu bewahren. Das ist ja vielleicht auch weshalb man politische Bildung wahrnimmt. Ja. Und weshalb Sie natürlich im Rathaus dann auch ganz viel, Rathaus ja schon im Stadthaus oder im Haus der Stadtgeschichte heißt es dann, glaube ich, ja dann auch eben sehr, sehr viel bewahren, um dort eben auch viele Dinge denen, die nachrücken, einfach auch zugänglich zu machen, zu sehen, wie die Dinge sich entwickelt haben, um natürlich auch wahrscheinlich Gefahren, Potenziale, die jetzt eben gefährlich sich entwickeln, Parallelen ziehen zu können, zu vergleichen.
Ja.
Mhm. Wie viele Menschen arbeiten denn bei Ihnen im Umfeld eigentlich? Also gerade diesen Archivthemen, blättern Sie allein in den vielen Unterlagen oder ist es ein Team, eine Crew, die dort auch wissenschaftlich arbeitet, das bewahrt, archiviert? Oder wie groß ist so eine Gruppe, die da tätig ist?
Also das Haus der Stadtgeschichte ist ja nicht nur das Stadtarchiv, das ist der Stadtarchiv in Köln, sondern wir haben noch verschiedene Einrichtungen, die dort hinzugehören, also die stadtgeschichtliche Ausstellung beispielsweise im Gewölbesaal des Schwörhauses, das jüngst eröffnete Museum, die Einsteins im Engländer, Weihnachten 19, und dort haben wir ja dann Kuratorien beispielsweise, noch Verwaltungskräfte und sechs Aufsichten, die dort nicht rund um die Uhr, aber doch große Teile des Tages abdecken, und wir versuchen dann eben innerhalb unserer Ausstellung zum einen die Kenntnisse über die Stadtgeschichte und über die jüdische Geschichte im Museum die Einsteins natürlich zu vermitteln.
Ja.
Aber insbesondere geht es natürlich darum, dass wir eine Wertevermittlung stattfinden lassen wollen. Also dass es darum geht, Demokratie, die Werte, den die Wert einer Demokratie, eines freiheitlichen Systems transportieren. Mhm. Und das ist uns das ganz, ganz große Anliegen.
Ja, und also jetzt von der Fläche, von Unterlagen, jetzt müsste man annehmen, ein Archiv sammelt ja ganz viel. Ich glaube, es ist zum Beispiel jede Tageszeitung wird gesammelt, wahrscheinlich auch jedes Protokoll, jeder Rathausprotokoll oder Gemeinderatsrunde.
Ja, mit Bezug auf Ulm, ja.
Das heißt, es kommen ja ständig neue Massen, überwiegend auch an Papier, ja, rein. Das heißt, eigentlich muss das räumlich gesehen ja immer wachsen, immer größer werden.
Ja, genau. Ja.
Das heißt, Sie müssen eigentlich immer alle paar hundert Jahre oder paar 80, 50 Jahre anbauen,
ja,
oder?
Ja. Na, ganz so ist es nicht. Mhm. Also wir können natürlich auch den Raum, den wir haben, verdichten. Also grundsätzlich, wenn man so unsere Bestände messen würde, haben wir so 8 Regalkilometer. Mhm. Davon etwa 1 Regalkilometer Reichsstadtbestand, also vom Mittelalter bis zum Ende der Reichsstadtzeit 1802. Und dann einen großen Neuzeitbestand, der sich hauptsächlich aus den Registraturen der städtischen Ämtern speist. Mhm. Wir bekommen etwa jedes Jahr 1000 Meter an potenziellen Archivgut, an Registraturgut angeboten. Ja. Wir übernehmen dann nur eine ganz schmale Quote davon, mhm, etwa 5, allenfalls 10%. Und zwar die Unterlagen, die dann wirklich einen bleibenden Wert haben, die über die Stadtgesellschaft zur fraglichen Zeit etwas Aussagen, eine hohe Aussagekraft haben. Das heißt, wir Archivare wissen eigentlich gar nicht diejenigen, die hauptsächlich verwahren, sondern wir sind eigentlich diejenigen, die hauptsächlich vernichten. Mhm. Ja, das muss man auch sehen, denn das andere Material wird dann datenschutzgerecht vernichtet und nur diese positive Auslese, wir picken sozusagen die Rosinen aus dem großen Teig, ja, der uns jedes Jahr angeboten wird.
Ja, das heißt, da kommt es dann darauf an, mit viel Sachverständnis und auch politisch und geschichtlichem Hintergrund, das einordnen zu können, was hat dann Bedeutung, was ist archivierungswert und was an der Stelle kann weg. Und wird das dann auch noch, also es wird papiermäßig dann abgelegt, ich sage, 1000 Meter werden, glaube ich, im Jahr angeliefert an potenziellen Angeboten.
Angeboten,
ja. Ja. Wie viel effektiven Metern, wenn man das so wollen, wird dann abgelegt, wie viel sagten Sie?
Ja, sagen wir 50 bis allenfalls 100 Meter.
Ja,
also je nachdem, was uns angeboten
10%,
wird. Also wenn
15%.
Uns jetzt die Ratsprotokolle beispielsweise angeboten werden, mhm, da vernichten wir natürlich nicht, die werden natürlich komplett übernommen. Mhm. Aber es findet halt nur alle 10, 15 Jahre statt.
Okay, ja, verstehe.
Und in der Zwischenzeit gibt es dann wieder andere Bestände, die uns dann, mhm, von anderen Teilen der Stadtverwaltung angeboten werden. So, aber so von der generellen Quote landen wir etwa bei 5 bis allenfalls 10%.
Oh ja, ja.
Und
wird es dann auch noch verfilmt? Wahrscheinlich in der heutigen Zeit wird doch wahrscheinlich auch alles abfotografiert, gescannt oder früher auf, ja, Mikrofisch. Das ist ja vor 30 Jahren, ja, glaube ich mal, noch gebannt. Das heißt, für den Fall der Fälle, dass jetzt irgendwas zu Schaden kommt, das Papier, was weiß ich, aus irgendeinem Grund im Feuer aufgeht, aus irgendeinem Grunde von einer Maus zerfressen wird oder irgendwie von irgendwelchen Schädlingen, die dann halt sich irgendwo im Archiv, also Papierfressende, irgendwas eingelagert, ja, haben, dass das nochmal irgendwo in der elektronischen Art dann auch nochmal da ist?
Ja, also grundsätzlich gibt es unterschiedliche Qualitäten von Papier. Mhm. In der Reichsstadtzeit hatten wir das Hadernpapier. Sie kennen sicherlich den Ausdruck, du Haderlump.
Oh ja, natürlich. Oder ja, man hadert, genau, mit etwas.
Ja, genau.
Und hadert,
also
ja.
Hadern, das ist eigentlich Textilien, ja,
ja,
die man zerrieben hat mit Wasser, dann vermischt hat und dann gepresst hat auf ein Sieb. Ja, und da ist das Hadernpapier entstanden. Und der Vorteil von dem Hadernpapier ist, dass es keinerlei Säure enthält, dass es praktisch daher unendlich, würde ich mal fast sagen, ist jetzt etwas übertrieben, aber sehr, 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 sehr lange haltbar ist.
Ja.
Also das Hadernpapier aus dem 16., 17. Jahrhundert, das ist noch wie am ersten Tag. Es könnte höchstens sein,
oh ja,
wenn dann die Tinte entsprechend gemischt worden ist, dass es dann ein Tintenfraß geben kann. Das kann passieren, aber rein vom Trägermaterial, vom Hadernpapier, hat es eine ganz, ganz hohe Beständigkeit. Beim industriell hergestellten Papier sieht es wieder ganz anders aus. Mhm. Das hat dann Säureanteile, die Nitrozelluloseketten sind kürzer und sie altern schneller und werden auch schneller brüchig. Und genau das ist das Problem, das man in den 60er, 70er Jahren mit Mikroverfilmung versucht hat, in den Griff zu bekommen.
Ja.
Und inzwischen digitalisieren wir natürlich. Mhm. Aber wir können nicht das ganze Archiv digitalisieren, sondern eben nur ausgewählte Bereiche. Denn wenn man sich 8 Kilometer vorstellt, dass man dann für das Digital die Saat, muss man vielleicht, ich weiß nicht, 2, 3, 4, 5 Cent hinlegen. Mhm. Ja, das wäre dann natürlich unerschwinglich teuer. Und das nächste ist, diese digitale Saat, die müssen natürlich auch inventarisiert und zugänglich gemacht werden. Und wir haben da schon sehr, sehr viel über unsere Website online gestellt. Und unsere Benutzer haben die Möglichkeit, beispielsweise die ganzen Urkundenbestände, wir haben 10.000 mittelalterliche und frühneuzeitliche Urkunden, die können dort online bereits abgerufen werden, sodass das Original gar nicht mehr vorgelegt werden muss.
Ah ja, verstehe. Okay. Also ich sehe schon, wir sehen schon, da hat wirklich sehr, sehr viel Informationen. Es bedarf wirklich ja auch einer hohen Kompetenz, das Richtige ordnungsgemäß abzulegen und wahrscheinlich auch im Sinne eines Index zu inventarisieren, sodass sie zum späteren Zeitpunkt oder zu einem Zeitpunkt X eben dann den Zugriff wieder haben. Und wenn es darum geht, dann die Protokolle aus dem Jahr 1945 vom Rathaus oder 1946 dann einzusehen, was wurde gesprochen, was wurde da unternommen oder was überhaupt ist passiert. Vielleicht gerade auch zu Kriegsende Zeit muss man das alles ja auch wieder wissen, dass es dann 5. Regal hinten vorne links und unterste Schublade, dass man da oberste Schublade, ich immer wollen ja keine Worte hier in dem Sinne da kreieren. Also auf jeden Fall, dass man da auch wieder Zugriff hat und das wieder findet. Ja. Und das ist alles bei Ihnen in der Verantwortung.
Also nicht nur in der meinigen, sondern in meinen Kollegen im Team.
Ja, so meine ich
es. Genau. Da haben wir ausgebildete Facharchivare, die das machen. Und da bin ich einer davon.
Mhm. Ja. Und das Ganze gibt's also seit wann? Das heißt, die Stadtgeschichte Ulms fängt, glaube ich, so um 800 irgendwo an. Das heißt, wie lange, wie weit zurückreichen jetzt die Archive?
Erste Erwähnung 854.
Ja.
Ja. Und dann ist die mittelalterliche Überlieferung zunächst mal dünn. Sie verdichtet sich dann im Laufe der Jahrhunderte. Es hat dann, sag mal, das sogenannte Schatzarchiv gegeben im Rathaus, wo man dann die Regalien, also die Rechtstitel, die ja die Stadt Ulm, die Reichsstadt Ulm verliehen bekommen hat, dann gesichert hat, wenn ein Rechtsnach, ein Nachfolger im Amte als deutscher König dann beispielsweise dann seinen Antritt hatte, dann hat er nicht gewusst, was die Stadt alles an Rechten hat oder nicht, an verbrieften Rechten. Gleichzeitig war es so, dass jeder deutsche König oder Kaiser immer sehr klamm war, was die Finanzen betraf, weil er natürlich hohe Aufwendungen hatte, schon allein für die Wahl, um die Kurfürsten da, entsprechend zu entlohnen, dass sie ihn dann auch gewählt haben und dergleichen. Und die Kriegführungen waren natürlich auch immer sehr teuer. Also war er ständig in Geldnot. Und so hat er den Städten dann bestimmte Rechte verliehen und hat die sich bezahlen lassen. Und diese Rechte bezeichnet man heute als Regalien.
Ah, ja. Ja.
Und über diese Regalien wurden natürlich, wurden Urkunden angefertigt und diese Urkunden wurden ganz, ganz gewissenhaft aufbewahrt, insbesondere im Rathaus. Und Sie kennen ja den Spruch, da beißt die Maus keinen Faden ab.
Stimmt, ja.
Der kommt auch aus dem Archivbereich. Und zwar hat man die Archivalien, also die Urkunden, so aufbewahrt in Säcken und hat sie aufgehängt, ja, damit eben die Mäuse nicht rankommen. Denn Mäusefraß, klar, ist dann verheerend, wenn jetzt eine Urkunde beispielsweise da vernichtet wird, in der das Recht, Münzen zu prägen beispielsweise, dann verliehen worden ist und bloß blöd, man kann es nicht mehr nachlesen.
www.freefm.de
Die Plattform Radio Free FM. Heute Nachmittag geht es um die Ulmer Geschichte. Es geht konkret um ein Buch, das im Zusammenwirken von Generationentreff und Archiv Stadtgeschichte entstanden ist. Und das heißt, plötzlich heulten die Sirenen, Erinnerungen an das Kriegsende und die Nachkriegszeit in Ulm. Und wir sprechen heute vom Stadtarchiv. Ist bei mir im Studio. Wir sagen mal, wer da ist.
Ulrich Seemüller.
Der Herr Seemüller ist da. Wir haben es ihm vorher zwar angekündigt, aber er hat selber vorher nicht, selber nicht gesagt. Jetzt genau. Also der Herr Seemüller ist hier und wir haben schon ein bisschen über die Tätigkeit vom Stadtarchiv dem Haus der Stadtarchivgeschichte gesprochen. Herr Seemüller, Sie sagten, Sie sind auch für die Neuzeit da zuständig. Und so die Frage von der Menge und von den interessanten Themen, ist die Neuzeit dann mehr ergiebig als vielleicht die Älter- oder Mittelalterzeit? Oder wie ist das eigentlich von der Anzahl der sagen wir, geschichtlich relevanten Themen, die zu archivieren waren oder sind oder betrachten sind, wurde es im Alter geschichtlich gesehen spannender oder gab es mehr Sachen, die auch zu archivieren, zu besprechen sind oder in der Neuzeit mehr oder ist das immer ein gleichmäßiges, nur dass ich eben, je mehr wir in die Gegenwart kommen, unser Erinnerungsvermögen und unser einfach zeitlicher Nähe anders darstellt und wir das Gefühl haben, es wird immer passiert immer mehr, ist immer mehr los, immer vielleicht unruhiger und so schwierige Zeiten, weil die gab es noch nie so in etwa. Wie ist denn das?
Also die Überlieferungsdichte ist nicht gleichmäßig, sondern sehr unterschiedlich. Die Schriftlichkeit war im Mittelalter ja nicht so stark verbreitet. Die Klöster waren ja Horte, wo eben dann diese Schriftlichkeit gepflegt worden ist. Es hat auch Stadtschreiber gegeben oder Konsulenten, die dann in der Lage waren, Sachverhalte schriftlich niederzulegen, auch das Archiv dann zu organisieren. Seit dem 16. Jahrhundert hat es dann auch einen hauptamtlichen Archivar gegeben, zumindest immer wieder zeitweise. Und mit der Zunahme der Schriftlichkeit hat sich natürlich auch dann das Archiv vergrößert, beziehungsweise die Ratsregistraturen. So hat es dann im Steueramt beispielsweise ein eigenes Archiv gegeben. Und dann hat man irgendwann mal den Überblick verloren. Dann haben die Ratskonsulenten beschlossen, dass sie da Inventare schaffen. Und so hat sich dann immer mehr verdichtet, wobei es natürlich über die Zeit da immer wieder mal Überlieferungsverluste gegeben hat, weil das Jägermaterial dann entweder also kaputt gegangen ist oder auch durch Kriegsverluste und dergleichen. Oder auch, weil das Material einfach nicht mehr wertgeschätzt worden ist. Also das vorher erwähnte Staatsarchiv, das wurde insbesondere, nachdem die Reichsstadteigenschaft aufgegeben werden musste, also als die Stadt dann mediatisiert worden ist vom Kurfürstentum Bayern, dann vom Königreich Bayern und dann an das Königreich Württemberg übergegangen ist, dann wurde es als wertlos zunächst mal erachtet. Und die Urkunden wurden dann zum Teil verschleudert, zum Teil an Goldschläger, die dann eben dann die Urkunden als Unterlage nahmen, um Blattgold zu fertigen. Das war natürlich ein schrecklicher Vorgang aus heutiger Sicht. Da ist also sehr viel verloren gegangen. Erst im Zeitalter der Romantik hat sich dann das historische Bewusstsein wieder verbreitert. Es hat dann Personen gegeben, die sich ums Archivwesen sehr verdient haben, die dann auch gesammelt haben, die das wieder aufgekauft haben und dann diese Bestände dem Archiv dann wieder übereignet haben. Also von daher ist die Überlieferungsdichte ansteigend, so bis zum heutigen Tage. Und ist es so, dass in der frühen Neuzeit und insbesondere im Mittelalter, sagen wir, ein Mangel an Quellen besteht, wenn man so möchte, wobei die Stadt Ulm wirklich einen sehr, sehr reichen, also im Quervergleich, eines der reichsten und mit der besten Überlieferung versehenen Archive dieser Republik ist. Wenn man es also so im relativen Vergleich, aber absolut, es ist natürlich dann das Mittelalter nicht so dicht dokumentiert wie die heutige Zeit.
Und natürlich haben sich dann über die Zeit auch die Träger, anfangs hat man vielleicht, ganzen Urzeiten mal einen Stein geklopft, dann später die Schrift und Schrift Gutenbergs Zeiten, dann erfunden die Druckerei. Das heißt, und heute haben wir alle möglichen Medien, wir haben natürlich digitale Medien, wir haben alle möglichen Ton- und Bildaufnahmen. Deswegen auch mein Gedanke, dass sich wahrscheinlich in der Zeit, und wir reden jetzt dann vor allem jetzt auch um die Zeit ab 1900, bitte 30er, 40er Jahre, vor allem in dieser Zeit, gibt es natürlich dann schon Video, gibt es Ton und gibt es dann eben auch noch Zeitzeugen, was ja auch zumindest, was das angeht, ein wichtiger Aspekt für geschichtliche Betrachtung oder eben auch das Schreiben eines Buches ist. Das heißt, was ich vermutet habe, das heißt, mit der Neuzeit wird es immer mehr und wahrscheinlich in der jüngsten Neuzeit mit Video und mit Tonaufnahmen, MP3, MP4, wird es wahrscheinlich sogar einen richtigen Quantensprung geben.
So ist es, genau. Und unsere Aufgabe besteht hauptsächlich darin, dass wir eben da an der Stelle den Weizen von der Spreu trennen. Also wir haben ein großes Angebot und wir müssen dann punktuell einfach die Medien, die Informationsquellen rausziehen, die dann tatsächlich einerseits den dichtesten Informationsgehalt haben und dann auch von der Substanz, vom Träger her dann einfach, die Zeitläufe idealerweise möglichst lange überdauern.
Ja, und natürlich, früher hat man ein paar Bilder vielleicht gemacht, im 18. Jahrhundert ein paar wenige überhaupt, dann irgendwann später Schwarz-Weiß-Fotografie und dann später Digitalfotografie. Und spätestens, denke ich, seit den 2010er Jahren ist ja auch die Bildflut, was das angeht, enorm gestiegen. Also insofern kann ich mir vorstellen, dass da bei Ihnen auch was reinkommt, natürlich dann immer mehr wird. Da bräuchten Sie eigentlich Zuwachs bald, oder? Noch mehr Menschen, die Material sichten, oder? Ist da nicht die Arbeit?
Das wäre äußerst wünschenswert.
Sagen wir doch hier auch mal, dass man an der Stelle vielleicht Gedanken sich machen muss, ob Sie da nicht noch an das Team irgendwie verstärkt bekommen. Aber es gibt ja zumindest dann mit der Nadja Bolinski bei Ihnen, ist auch eine für Bildthemen zuständige Kraft.
Ja, sie ist für das Bildarchiv zuständig.
Für das Bildarchiv zuständig, ja. Gibt es sonst noch irgendwie eine Trennung nach Arbeit irgendwie? Oder also sie macht Bild, sie machen sonstige Dokumente und gibt es da noch mehr irgendwie so Aufteilung?
Ja, wir haben Sachgebiete also Mittelalter und frühe Neuzeit, Neuzeit. Dann haben wir Bilddokumentation, dann haben wir Schriftdokumentation, also schriftliche Dokumentation, wo dann die Tageszeitungen auch ausgewertet werden, nach Personen und Sachbetreffen und auch die Zeitungen als solche bis ins 18. Jahrhundert zurück dann aufbewahrt werden. Eine Restaurierung ist bei uns natürlich auch ein Sachgebiet.
Oh ja.
Und so gibt es dann verschiedene Sachgebiete, die dann eben unterteilt sind. Von daher haben wir natürlich schon eine gewisse Arbeitsteilung bei uns. Und dann natürlich noch die Ausstellungen, so, die dann eben von uns auch noch kuratiert werden.
Ja, an sich sonst von der Menge, wenn wir jetzt mal den Stream oder den Strom an dem, was an Material da ist, jetzt einfach mal wegdenken, rein mal von der Ereignisdichte denken, sagen wir mal, die Sachen, die Ulm vielleicht am meisten umgetroffen hat, irgendwo am meisten verändert hat, ist das, da haben wir natürlich die zeitliche Nähe, ist es tatsächlich dann der Zweite Weltkrieg, ist das dann insbesondere die Bombennacht von 1944, der 17. Dezember ist es, glaube ich, ist das das Eingreifendste und meist, sagen wir, die Stadt Ulm veränderndste Ereignis oder gab es jetzt irgendeinen 30-jährigen Krieg oder irgendeine Zeit, die von uns aus gesehen weit zurückliegend, wo auch eben dann, sagen wir, die Erinnerung und die Bild- und Foto-Einfach-Möglichkeit nicht da ist, auch vergleichbare große Ereignisse oder wie ist denn das?
Es gab ein sehr großes Ereignis, aber es liegt schon sehr, 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 sehr lange zurück. Mhm. Und zwar wurde die Stadt im 12. Jahrhundert, 1134, von den Wölfen eingenommen und zerstört. Und das war das Pfalzgelände und die Besiedelung hier. Und das war die Ulmer ein Trauma. Mhm. Und ab dem Zeitpunkt haben sie darauf geachtet, dass die Stadtbefestigung sehr, sehr gut ausgeführt ist, immer wieder erneuert worden ist. Und so haben sie es tatsächlich geschafft, sagen wir bis in die napoleonische Zeit hinein, dass Ulm nie eingenommen worden ist. Mhm. Erst da mit der Schlacht von Oberechingen wurde es auch nicht erobert, aber es wurden dann anschließend, oder zuvor wurden dann die Festungsmauern geschleift. Und von daher war tatsächlich dann die Bombennacht vom 17. Dezember 1944 das Ereignis, was Ulm wirklich in seiner Tiefe komplett verändert hat. 80%, also 4/5 der Innenstadt wurde damals zerstört. Es hat verschiedene Angriffswellen gegeben. Binnen einer knappen halben Stunde war das Antlitz der Stadt ein ganz anderes gewesen. Zunächst gab es Wellen, also es war ein Angriff der Royal Air Force gewesen. So kurz nach 17 Uhr. Die ersten Wellen hatten Sprengbomben und in das, was die Sprengbomben dann eben so zerstört hatten, wurden dann Brandbomben geschmissen. Über 90.000 Brandbomben wurden auf Ulm, auf die Innenstadt niedergelassen und die Stadt verwandelte sich innerhalb von wenigen Minuten in Flammenmeer.
Radio Free FM.
Wow.
So, wir sind zurück. Wir haben noch ein bisschen gerade in der Pause besprochen, festgestellt, Ulm hat, was die Geschichte angeht, einiges zu bieten. Ganz viel. Wir haben nicht gerade auch über Technik gesprochen und Technikgeschichte so ein bisschen. Gibt da ganz, ganz viel auf jeden Fall. Insofern, Ulm ist eine Stadt, wo es sehr viel auch zu berichten, niederzuschreiben gibt und das natürlich aus der jüngsten Gegenwart und eben auch aus Zeiten, die ein paar Jahrzehnte zurückliegen. Und wir sprechen insbesondere über die Zeit, wir haben es angesprochen, nach 1945 und wir hatten es angesprochen, 1944, es jährt sich bald zum 80. Mal und dann jährt sich eben dieser Bombenangriff, Sie haben es gerade erläutert, Herr Simmler, in Wellen wurde Ulm zerstört, 80%, glaube ich, sagten Sie, der Fläche im Innenstadtbereich. Oh Wunder, das Münster ist stehen geblieben. Da gibt es ja auch verschiedene Mutmaßungen, war es Ziel der Amerikaner, Engländer war es Royal Air Force im Wesentlichen, das Münster tatsächlich zu umgehen, oder ist es ein glücklicher Zufall, dass das Münster tatsächlich wesentlich unbeschadet die Bombennacht überlebt hat, überstanden hat?
Wenn, weißt du da was hier? Ja, die Vorgabe der Briten war ja an die eigenen, an den eigenen Bomberverband.
Ja.
Ja, dass sie sich an einen bestimmten topografisch herausragenden Punkt orientieren. Mhm. Das war der sogenannte Aiming Point. Und in Ulm bot sich natürlich die Spitze des Münsterturmes als Aiming Point an. Mhm. Das heißt, wenn man jetzt in eine Analogie geht mit einer Schützenscheibe, dann ist die Münsterturmspitze der Zehner auf der Schützenscheibe.
Ja.
Und dann ist der Bomberverband gekommen, hat ausgeklinkt und man muss sich vergegenwärtigen, wie sowas funktioniert. Also die fliegen ja nicht alle wie an der Perlenkette hintereinander, sondern im Verband in einer gewissen Breite. Dann klinken die Bomben aus und die Bomben haben ja eine diagonale Flugbahn.
Ja.
Ja. Und dann war es auch noch neblig. Mhm. Das heißt, der Angriff wurde eingeleitet durch die Moskito-Aufklärer, die dann erstmal die Christbäume gesetzt haben, also Positionslichter in Rot und Grün. Ja. Ja. Und die haben damit das Zielgebiet markiert und dann ist der Bomberverband eingeflogen, haben sich natürlich versucht, an diesen Aiming Point, sofern er so gut er sichtbar war, zu orientieren, aber haben jetzt nie den Zehner auf der Schützenscheibe sozusagen getroffen, sondern die Bomben gingen eben dann, weil die Bombenzielgeräte damals natürlich noch nicht so genau waren, dann vertikal ein und von daher ist ein großes, großes Glück gewesen, dass eben der zentrale Orientierungspunkt, dass der ausgespart blieb. Es sind ja auch Brandbomben tatsächlich dann noch reingegangen in den Chor vorne, die haben aber jetzt keinen so großen Schaden verursacht. Glas hat gehabt, dann das Chorgestühl wurde dann auch in Mitleidenschaft gezogen.
Ja, ja.
Aber das Gebäude als solches ist tatsächlich danach wie ein Mahnmal aus der Ruinenschaft noch herausgeragt.
Da gibt es ja auch sehr viele Bilder.
Ja,
also von daher ein Glück. Und sonst drumherum, ja, alles im Wesentlichen kaputt, wie Sie sagten. Das heißt, das hat ein zig Jahre gedauert. Man hat ja noch Bilder dann aus den 50er, 60er Jahren, wo auch noch Kriegsschäden sehr deutlich zu sehen sind. Ich erinnere mich sogar noch bis in die 70er, 80er Jahre rein, gab es einige Baulücken, so rund zum Beispiel um den Karlsplatz rum, wo man noch Brandruinen gesehen hat, bis in die 80er rein. Das heißt, so die letzten Kriegsschäden, glaube ich, ja, waren tatsächlich bis in die 70er, 80er Jahre auf jeden Fall dann auch noch nur unsichtbar.
Ja, so ist es. Und man muss auch eins dazu sagen, also die Bombennacht vom 17. Dezember und die Folgeangriffe, die haben wirklich sehr, sehr viel zerstört in Ulm. Aber was ebenso, also es hat so viele Luftangriffe auf Ulm dann in der Folgezeit gegeben, dass die Stadt schon gar keine lohnenswerten Ziele mehr aus alliierter Sicht geboten hat. Aber wo auch noch sehr viel zerstört worden ist, war dann die Phase des Wiederaufbaus. Also der Mürklensche Hof beispielsweise, der abgerissen worden ist, also eine Sünde aus heutiger Zeit und dergleichen. Da ist also dann auch noch, also ein zweites Mal unter einem ganz anderen Blickwinkel dann noch viel weggekommen von der Schönheit des alten Ulm.
Also vom alten Ulm ist wirklich viel verloren gegangen und nicht mehr so viel. Sieht man auch, wenn man die Stadt guckt, die Architektur ist im Wesentlichen Gebäude, naja, sagen wir mal 50er Jahre und nur ganz wesentlich, Breitkönig-Wilhelmstraße hat es noch ein paar alte Gebäude, aber das ist dann tatsächlich schon wirklich wenig. Und das heißt, in der Buchthematik, ich vermute mal, also plötzlich halten die Sirenen, heißt das Buch, sollen wahrscheinlich so die letzten persönlichen Erinnerungen, die eben von noch lebenden Ulmern, die damalige Zeit dann miterlebt haben, eben noch bewahrt werden, weil die natürlich, kann man sich ausrechnen, heute auch alle in den, ja, wahrscheinlich eine 90 dann schon sind, denn wer bei Kriegsende, kann man sich ausrechnen, dann sagen wir mindestens 10, 15 war, ist heute in den Dreh herum. Das heißt, die Menschen sind, da kann man wohl nicht drumherum, in 10, 15 Jahren nicht mehr leben.
So ist es, ja.
Das heißt, man hat dann eben genau die Intention gehabt, noch zu diesem heute möglichen letzten Zeitpunkt dann die Erinnerung dann irgendwie, ja, zu greifen, vermute ich. Also noch die Leute zu interviewen.
Und dieses Buch wurde vom Generationentreff initiiert, der diese Zeitzeug natürlich als Mitglieder hat. Und da wurde dann ganz gezielt vom Fritz Krauninger, der hat die Arbeitsgruppe geleitet, ist auf die Person zugegangen, hat sie befragt, ob sie etwas beisteuern wollen zum Band, hat selber auch, glaube ich, 2 Beiträge dazu beigesteuert. Und so ist dann dieser Band entstanden. Für mich ist der Band so etwas wie ein Vermächtnis dieser Zeitzeugen und eine Aufforderung für uns Nachgeborene, aus den Erlebnissen, aus den traumatischen Erlebnissen, die diese ja damals durchleben mussten, zu lernen und dann die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen.
Ja, ist das das erste und einzige Buch, wo man Zeitzeugen interviewt hat oder gab es schon mal vorab andere Projekte, dass man gesagt hat, ja, man hält noch irgendwo Erinnerungen dieser Generation fest oder ist das tatsächlich das erste und einzige Mal, dass man so ein Vorhaben realisiert hat oder wie ist denn das?
Nee.
Weil oft sieht man im Fernsehen zum Beispiel ja auch Interviews, wo Zeitzeugen aus der Zeit des Dritten Reichs sprechen und hinten dran steht, verstorben inzwischen. Mhm. Also insofern ist, ja, was das angeht, im Fernsehen das ein oder andere Mal ja auch schon was dokumentiert und die Zeitzeugen sind inzwischen gar verstorben. Also ist das in Ulm ja wirklich der erste?
Nein.
Solche? Nein, das Nein. ist das ja. nicht.
Der erste. Also Stadtarchiv, also ein Schwerpunkt unserer Arbeit ist auch, dass wir Zeitzeugen befragen, dass wir Zeitzeugenberichte sammeln und dass wir auch diese Zeitzeugenberichte entsprechend auswerten. Beispielsweise haben wir 1995 den Band Ulm im Zweiten Weltkrieg veröffentlicht.
Oh ja.
Mhm. Und da haben wir dann sehr, sehr viele Zeitzeugen damals, die da damals noch gelebt haben, befragen können und deren Aussagen dann auch in die entsprechenden Beiträge dann integrieren können.
Mhm, ja, das heißt, das ist in der Form ja wieder mit ein bisschen anderen Menschen, ein bisschen eine andere Ausrichtung. Und Sie sagen, die Intention ist primär auch einfach daraus, ein bisschen ja der nächsten Generation einen, wie soll man, einen Bewahrungs- oder einen Auftrag mitzugeben, dass sie sich eben besinnen und nicht ganz, sagen wir mal, ohne vielleicht auch sich der Geschichte bewusst sein oder der Gefahren, wenn man nicht Obacht gibt, sage ich mal, von Tendenzen, die da sind, dass man da sehr schnell eben Entwicklung haben kann, die man eigentlich nicht mehr wollte.
Also
ein bisschen, also kurz ja, mal konkret gesagt,
ja,
hat es auch mit zu tun, das Erstarken von Kräften, die jetzt im rechten Rand sich stärken, dass wieder Tendenzen da sind, die vielleicht in der Vergessenheit, was es heißt, Frieden zu haben, vielleicht leichtsinnig irgendwie an der Stelle auch Dinge irgendwo in Frage stellen, um es mal so zu formulieren, dass man an der Stelle erinnert euch, bewahrt das, was ihr habt, vergeudet oder seid nicht leichtsinnig, dieses irgendwie aufzugeben, zu verlieren. Ist das schon ein bisschen auch eben jetzt die Message, die dahinter steht?
Dieses Motiv war eins der Hauptmotive für die Entstehung dieses Bandes.
Ja.
Ja, also muss man auf jeden Fall ganz deutlich sagen. Mhm. Und der Zeitzeugen, der Generationentreff, dem war eben daran gelegen, dass er jetzt noch die Zeitzeugen befragt, um diese Botschaft nochmal in die Welt zu bringen, solange diese Botschaft so verfügbar ist.
Ja.
Und wir wünschen uns natürlich, dass der Band und die Botschaft dann von einer möglichst breiten Bevölkerung angenommen wird. Mhm. Geschichte ist für uns eine ganz große Möglichkeit, um Erkenntnisse zu gewinnen, die man vielleicht sonst, wenn man sie so auf den Weg nicht zu sich nimmt, selber möglicherweise auf ähnlich traumatische Weise dann aneignen muss. Also von daher ist es ein Vermächtnis, ein Geschenk ja, der vorhergehenden Bevölkerung. Und sie haben ja diesen Leid und dieses Schmerz und alles, was da passiert ist, ihre traumatischen Erlebnisse. Ja, man kann sagen, es war sinnlos, weil sie es durchleben mussten. Mhm. Aber es ist nur dann sinnlos, wenn wir Nachgeborene nicht in der Lage sind, die Erkenntnisse für uns auszuwerten. Dann wird diesen Erlebnissen ja der Wert zuerkannt und es erleichtert uns natürlich dann unser Dasein ganz gewaltig. Und ja, da habe ich den Eindruck, da sollte noch viel passieren.
Mhm. Ist dann tatsächlich aber auch, dass es in diesem Jahr genau dann rauskommt, die 80-jährige, das 80-jährige ja, Jubiläum, etwas Positives, wie soll man sagen, 80-jährige Begebenheit,
Wiederkehr
genau, ja, das ist das richtige Wort, ist dann der Auslöser, dass es eben im Jahr 2024 jetzt rauskommt. Das ist dann, ist schon so gedacht dann, oder? Dass man das sagt, zur Wiederkehr genau dieses Vorfalls 1944, 80 Jahre wollen wir erinnern und das angreifen, also nicht im Jahr 23 oder im Jahr 25.
Es haben sich im Grunde genommen zwei Zeitlinien überschnitten. Mhm. Zum einen die 80-jährige Wiederkehr des ersten wirklich großen Luftangriffs auf Ulm
ja,
vom 17. Dezember 1944 und dann auch der Generationentreff, der jetzt 50 Jahre alt geworden ist.
Ja. Ah ja, das ist der zweite Anlass, genau. Das heißt, hier war große, genau, das war auch im Radio, großer Event, 50 Jahre Generationentreff und dann eben 80 Jahre Bombardierung Ulm. Das sind die zwei Punkte letztendlich.
Free FM. Der allerbeste Sender, weil da mein Papa ist.
Club macht's und wir sind wieder zurück. Ja, der Titel hört irgendwie ein bisschen lustig auf, aber nein, unsere Plattform ist noch nicht zu Ende. Im Gegenteil, wir sind noch gute 12 Minuten hier mit der Plattform und sprechen über das Buch, das veröffentlicht wurde. Wir haben es schon gesagt, zum 50-jährigen Jubiläum des Generationentreffs und zum 80-jährigen, zur 80-jährigen Wiederkehr des Angriffs der Royal Air Force auf die Stadt Ulm, wo dann eben ganz, ganz wesentlich um, ja, in der Stadtmitte, um das Münster herum die Stadt zerstört wurde. Und wir haben gesagt, noch ist die Phase, die Zeit, gerade noch so, kann man sagen, wo noch zahlreiche Zeitzeugen da sind, die berichten können über die sehr schlimmen Erlebnisse dieser Zeit, um dann auch eben ja einfach ein warnendes, wie soll ich mal sagen, eine warnende Nachricht oder eine warnende, ja, einfach ein warnendes Stück Papier oder ein Buch zu hinterlassen, das eben die Menschen auch noch in 10, 15, 20 Jahren einfach nachlesen können, wie die Zeit damals gewesen ist. Und ja, dass man sich auch eben an der Stelle besinnt und an der Stelle einfach auch entsprechend mit Umsicht handelt. Das heißt, eine mahnende letztendlich Stimme, die da oder Stimmen, die da auch dokumentiert sind. Da haben jetzt mitgewirkt verschiedene Leute. Wir haben vorhin den Namen von dem Herrn Klauninger schon genannt. Der Herr Klauninger ist dann, glaube ich, der eigentlich Buchautor oder der Fritz Klauninger. Oder wie ist jetzt das genau, sagen wir es mal jetzt genau, wer jetzt in dem Buch wie in welcher Form mitgewirkt hat. Also wir haben vor zwei, drei Namen genannt. Sie sind, glaube ich, dabei als geschichtliche Referenz. Herr Klemm wurde, glaube ich, genannt, da kenne ich die Rolle.
Herr Klemm ist der Verleger.
Ist der Verleger.
Das Band ist der Herausgeber, ist der Generationentreff.
Ja.
Und der Herr Fritz, der Fritz Klauninger hat die Gruppe geleitet und hat die Beiträge eingeworben.
Mhm, gut. Und wer hat dann so das quasi geschrieben, dass es dann jetzt eben aus den ja ganz vielen Quellen oder aus den ungefähr 15 bis 20 Zeitzeugen zu einem jetzt Buch, ich schätze es sind 80 bis 100 Seiten, zu ja, das letztendlich dann geworden ist. Also wer ist dann da letztendlich von dieses zustande gekommen? Ist also, das ganze Team oder wer war da mitgewirkt?
Das Team, ja. Jeder Bericht ist ja ein eigenes Kapitel für sich. Mhm. Ja. Und so baut sich der Band dann aus den verschiedenen Zeitzeugenberichten auf. Ja. Und ich habe dann noch eine historische Einordnung und ein Nachwort beigesteuert.
Ja. Das heißt, jeder, der ungefähr 15 bis 20 Menschen, wir müssten es mal durchzählen, aber so viel sind es, hat dann quasi einen eigenen Beitrag geschrieben, händisch oder im Interview. Ich weiß nicht, wurde interviewt und dann zu Papiere gebracht oder haben die tatsächlich zu Hause alle dann irgendwo das schriftlich selber verfasst?
Soweit ich weiß, haben die Manuskripte beigesteuert.
Ja. Ja, und dann wurde das zusammengesetzt und dann hat man eben ein Kapitel.
Ist redigiert, illustriert, da hat es noch einen Zeitzeugen gegeben oder Nachkommen eines Zeitzeugen. Der hat dann einen sehr großen Fotobestand noch von seinem Vater gehabt und über weite Teile des Bandes hinweg wurde dann mit diesen Aufnahmen der Band illustriert. Auch das Staatsarchiv hat natürlich aus seiner reichen Bildsammlung noch einige Illustrationen beigesteuert. Und so ist ein sehr, sehr attraktiver und ansprechender Band entstanden.
Mhm, ja, und ich sehe schon, die einzelnen Kapitel haben dann eben bestimmte Überschriften. Beispielsweise lese ich hier gerade von Herrn Karl Voss, Jugend und Kriegsende im Dritten Reich, oder von der Frau Sonja Heinzmann, Wiedersehen, oder von der Frau Gerda Riwa, Zerstörung der Ulmer Altstadt, 17.12.1944. Das heißt, jeder hat sich so ein bisschen sein Thema gesucht. Oder Gerhard Häusel, das 17.12.1944, das Geschehen um den Bunker im Vorgeisenberg. Also jeder hatte so quasi sein spezielles Thema und seine,
Seine Sichtweise. Seine Erlebnisse, die er dargestellt hat.
Mhm. Auch hier sehe ich Helmut Denk, mein Weihnachtserleben 1945. Also jeder, ja, das sind dann alles ja wirklich Menschen, die hier in Ulm gelebt haben um die Zeit, hat da authentisch eben das zu Papiere gebracht. Ein Kapitel, ungefähr wie viele Seiten hat da jeder jetzt dieser Zeitzeugen? Also wie lang ist der zum Beispiel, um einen Beitrag von einer Person zu lesen? Wie viele Seiten sind das üblicherweise so?
Ja, so 4-5 Seiten.
4-5 Seiten.
Also sehr kompakt, gut lesbar und man kann dann also wirklich so Kapitel für Kapitel sich durcharbeiten und hat dann immer eine Geschichte erzählt bekommen, eine Perspektive. Und wenn man dann die ganzen Perspektiven zusammennimmt, dann ergibt es schon ein sehr, sehr klares Bild über das, was damals geschehen ist und was die Menschen so alles erleben mussten.
Ja. Einfach die Kapitel noch ein bisschen irgendwo zu vervollständigen. Herr Karl Kling hat zum Beispiel schon Marie-Luise Kling, Versorgung der Bevölkerung in der Kriegs- und Nachkriegszeit. Dann hier Christa Bucke, meine Erlebnisse am Ende des Zweiten Weltkriegs. Oder Hans-Joachim Amann, die Einnahme Ulms am 24. April 1945 durch die, 24. Infantry Regiment, also kurz Einmarsch der Amerikaner. Dann Rolf Reiter, die Besetzung Ulms am 24. April 1945. Ja, also wir sehen, da geht's auch um die Zeit dann zu Kriegsende. Und dann von Fritz Klauninger, auch in Biberach, Kriegsende und Einmarsch der Franzosen. Hildegard Botzenhardt, Flucht und Vertreibung der Familie Anton Preißler vom Karlsberg, von Karlsberg Rumänien nach Ulm. Oder Fritz Klauninger, die Archäologie für zum künftigen Beruf. Das dürfte seinen Lebensweg dann eben irgendwie beschreiben, wie er zu den Themen dann gefunden hat und dann von Ihnen das Nachwort Ulm in zeitgeschichtlichem Kontext 1944 bis 1946. Also wir haben eine Zeitspanne, das lese ich schon aus den Kapiteln, die wirklich dann im Jahr 1944, wenn ich es richtig sehe, beginnt und dann mindestens bis 1946 die Zeit umfasst. Das heißt, sowas wie Währungsreform 1948, 1949, dann Gründung der Bundesrepublik, sind da nicht mehr drin. Das sind also explizit wirklich Kriegsende und das letzte Kriegsjahr, Bombennacht. Und dann eben das erste Nachkriegsjahr, so in etwa. Das ist der Betrachtungshorizont.
So ist es. Ja. Genau, ja. Also wir haben uns ganz bewusst auf diese Zeit konzentriert und darauf fokussiert, um dazu möglichst klaren, griffigen Aussagen zu kommen, um keine Überblicksdarstellung dann an dieser Stelle geleistet, sondern es ist tatsächlich die letzte Kriegsphase und die Notzeit der unmittelbaren Nachkriegszeit.
Mhm. Ja, das, was jetzt hier dann zu Papiere gebracht wurde, sind ja dann auch Informationen, die dann wahrscheinlich jetzt speziell auch in Ihrem Archiv dann Eingang finden oder gefunden haben, weil diese Zeitzeugen, Schilderungen ja bis dato nicht vorhanden waren, sondern jetzt im Rahmen dieses Buchs dann getätigt wurden. Also das kommt jetzt bei Ihnen dann auch alles als zeitgeschichtliche Quelle dann.
Genau,
also,
ja.
Ist denn angedacht, ich meine, es gibt ja noch mehr Ulm und wahrscheinlich auch Menschen, die zum Beispiel auch noch die Entwicklung der Geschichte ab 1933 in Ulm mitbekommen haben. Ich hatte vorhin angedeutet, auch im Sinne von Vergleiche damals, heute und die auch von verschiedenen gezogen werden, im Sinne der warnenden, der Warnung, sich zu vergegenwärtigen, was eben passieren kann, wenn man unbedacht ist, um es mal so zu formulieren. Das heißt, aus der Zeit gibt es jetzt auch irgendwie Informationen, Quellen oder Zeitzeugen, Bewahrung bei Ihnen? Oder?
Da gibt es Quellen, da gibt es auch Publikationen.
Ja.
Also beispielsweise der Band Die Ulmer Bürgerschaft auf dem Weg zur Demokratie. Da habe ich damals die Entstehung und die Ursachen für die Diktatur 1933 dargelegt. Man muss sagen, dass Hitler sich die Macht nicht errungen hat, sondern ihm würde die Macht wiederholtermaßen übertragen. Hindenburg hat sie ihm übertragen. Mhm. Ein ganz gravierender Einschnitt war die Reichstagswahl vom 5. März 1933, bei dem doch eine Mehrheit unterm Strich für die Nationalsozialisten und die Kampffront Schwarz-Weiß-Rot, also das waren die Deutschnationalen, gestimmt haben und die ihm praktisch die entsprechenden Steilvorlage gegeben haben, damit er dann das Ermächtigungsgesetz durchgebracht hat. Und da muss man halt auch heute wieder sagen, die Leute haben damals eine Krise durchlebt in der Weimarer Republik, die Weltwirtschaftskrise, die Zeiten waren schwierig. Sie waren mit dem etablierten Parteiensystem nicht einverstanden gewesen und haben praktisch eine Denkzettelwahl auch am 5. März 1933, auch in den Jahren zuvor, immer wieder an einer Stelle ihr Kreuz gesetzt, wo sie genau gewusst haben, das ist keine demokratische Macht. Und wenn und ich warne heutzutage dazu, aus ähnlichen Motiven sein Kreuz irgendwo zu setzen, um den etablierten Parteien ein Denkzettel zu geben oder ihnen eins auszuwischen, weil das dann ein vollkommen falsches Signal ist, weil dann undemokratische Mächte gestärkt werden und weil dann nicht mehr absehbar ist, was Sie mit diesem Mandat alles so anfangen.
Deswegen frage ich nach, eben auch nach dieser Zeit, weil wir, wie gesagt, aktuell ja auch diskutieren und ich erinnere nur diesen Januar auf unserem Münsterplatz und später daraus entstehen das Bündnis der Demokratie, was ja dann auch sehr viel, wie soll man sagen, die den Zeitvergleich zu 1933 folgenden Jahren führt und deswegen meine Nachfrage, wie weit es in dem Buch auch Eingang gefunden hat. Ich sehe, das ist jetzt weniger, aber eben das, was am Ende rauskommt, ist ja stark thematisiert. Jetzt müssen wir natürlich noch fragen, der
eine oder andere. Das war Hauptthema meines Nachwortes, dass die Menschen doch bitte darauf achten mögen, wem sie ihr politisches Mandat geben. Und ich habe so einen Vergleich gestellt, dass die Menschen doch bitte ähnlich gewissenhaft wie der Auswahl ihres Vermögensverwalters oder ihres Anlageberaters bei der Mandatierung von politischen Ämtern vorgehen sollten. Und nicht einfach an irgendeiner Stelle ihr Kreuz setzen, um eben Denkzettel zu verteilen, sondern sich wirklich gewisse überlegen, was diejenigen auch damit machen können und nicht auf ihre Versprechungen reinfallen sollten.
Ja.
Denn sie versprechen alles, entsprechend den Bedürfnislinien unserer Zeit, ist auch klar.
Ja, also klare Worte, und wir empfehlen das dann, oder Sie empfehlen auf jeden Fall die Lektüre. Und man kann das Buch, wenn man es tatsächlich vielleicht auch als Weihnachtsgeschenk haben möchte, wahrscheinlich hier an den hiesigen Ulmer Buchläden erwerben. Oder gibt es auch irgendwo im Stadtarchiv zu kaufen, bei Ihnen im Umfeld, oder das wahrscheinlich dann
im Buchhandel?
Es gibt es im Buchhandel, ja.
Es ist jetzt nicht in einer unserer Reihen erschienen, sondern ist es vom Generationentreff herausgegeben, sonst wäre das Stadtarchiv eben der Herausgeber gewesen.
Ja, ja. Okay, also, aber wahrscheinlich gibt es dann auch beim Generationentreff irgendwie,
mit Sicherheit,
den haben will.
Ja,
gut.
Gehe ich aus.
Ja, ja. Und also Folgeprojekte irgendwie geplant oder momentan noch nicht in Sicht im Sinne von Geschichtsbewahrung? Also
wir bleiben dran an dem Thema, das ist gar keine Frage.
Mhm.
Und da gibt es vielfältige Möglichkeiten, die wir natürlich auch ausschöpfen. Mhm. Also über Kulturvermittlung, über Archivpädagogik, über unsere Ausstellungen und dergleichen.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.